Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die beiden Masters-Turniere in Kanada sind beendet und obwohl sie nicht unbedingt die allerbeste Besetzung hatten, haben sie extrem gute Geschichten hervorgebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. Mir gegenüber quasi sitzt Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir sehen uns heute, glaube ich, vielleicht das fünfte Mal per Kamera bei so einer Podcast-Aufnahme. Das ist ungewohnt, aber es ist auch mal was Schönes.
Du, vielleicht das erste Mal, oder?
Ja. Ja, nee, ich glaube, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. So, wenn wir Video-Interviews geführt haben, dann haben wir das schon mal gemacht. Ne? Also 4-5 Mal, denke ich, haben wir schon mal zusammen gepodcastet, wo wir uns gesehen haben und nicht nebeneinander gesessen haben. Wir wollen aber heute über Kanada sprechen, über die Canadian Open, die in diesem Jahr in Montreal für die Frauen ausgerichtet wurden und in Toronto für die Männer. Nächstes Jahr geht es wieder umgekehrt, was ich alleine schon eine sehr, sehr sympathische und sehr nette Regelung finde. Wir müssen allerdings darüber sprechen, dass dieses Turnier an einem Montag begonnen hat und das eigentlich ein normaler Rhythmus war und dann an einem Donnerstag beendet worden ist. Die Finals waren am Donnerstag um 18 Uhr US-Zeit oder Ostküstenzeit in Montreal, 19.30 Uhr in Toronto. Und jetzt geht sofort das Turnier wieder los in Cincinnati und wird an einem Montag beendet. Und wir wissen, dass diese beiden Turniere zu den Masters gehören, die auf 12 Tage ausgebaut werden sollten, beziehungsweise auf 11 Tage. Es ist trotzdem... Hier in diesem Turnier, finde ich, sieht man genau, was für Probleme die ATP-Tour jetzt hat, diese ganzen Turniere unterzubekommen.
Ja, und die WTA natürlich auch. Also, ich meine, es ist natürlich wirklich ein zweischneidiges Messer. Nein, wie heißt Schwert?
Zweischneidiges Schwert.
Also, kurze Wortfindungsschwierigkeiten, jetzt geht's richtig los. Ja, weil im Endeffekt profitieren natürlich viele davon. So ehrlich müssen wir auch sein. Die Spieler kriegen mehr Geld, die Turniere machen mehr Einnahmen, diejenigen, die die Turniere übertragen, haben mehr Tennis zu zeigen. Wer halt wirklich leidet, sind die Spieler. Aber es wird halt durch mehr Geld ausgeglichen, zumindest eine Spitze, und natürlich diejenigen, die es verfolgen. Also ich merke selber bei diesen Mini-Grand Slams, und das sind sie ja mittlerweile, Ich schaffe das nicht, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das war viel einfacher früher bei diesen 7-Tages-Events, die halt super schnell durchgezogen wurden. Da fand ich das auch kein Problem, weil da war immer irgendwas, immer irgendein Tennis ist passiert. Hier finde ich es zu schwer, wirklich alles zu verfolgen. Es plätschert halt so ein bisschen nebenher. Tennis wird halt zu einer Hintergrundunterhaltung und nicht mehr unbedingt zu dem, ja, zu etwas Wochenfüllendem.
Es ist in der Tat so, dass es anfängt zu plätschern, weil wir haben das in Monte Carlo noch erlebt, das ist ja eins der 7-Tage-Turniere nach wie vor und wird wahrscheinlich auch erstmal ein 7-Tage-Turnier bleiben, weil mehr Tage kriegt man im Frühling dann auch nicht unter. Da merkt man das, was für eine hohe Dynamik in diesem Turnier besteht. Und bei diesen 11-Tages-Turnieren oder 12-Tages-Turnieren, wie man sie jetzt auch immer bezeichnen möchte, ist es am Ende, wir haben es in Montreal und Toronto erlebt, dass ab Viertelfinale nur noch ab 18 Uhr bzw. 19 Uhr gespielt worden ist. Für den europäischen Markt natürlich dann auch eine Katastrophe und der europäische Markt ist immer noch wahrscheinlich mit der wichtigste Markt für ATP und WTA. Und in diesem Fall ist es so, dass das viele komplett am Rande verfolgt worden ist. Und wenn du früher diese Ein-Wochen-Turniere hattest, dann hast du ab Achtelfinale Order of Plays gehabt, die dich haben aufjubeln lassen, weil die so toll waren, weil so viele gute Matches an einem Tag waren und auf 3 oder 4 Plätzen nebeneinander. Und jetzt ist halt jeden Tag so 2, 3 Spiele und das ist etwas, was wir nicht ändern können und trotzdem mal lamentieren dürfen.
Ja, es manifestiert halt auch Verhältnisse. Denn es ist jetzt sehr offensichtlich, dass das Turnier in Cincinnati jetzt vor den beiden kanadischen Turnieren kommen wird. Wir sehen es ja jetzt, die Herrenspitze ist dabei, die Damenspitze ist dabei. Ja. Diejenigen, die jetzt hier überzeugt haben, ich wäre überrascht, wenn die in Cincinnati wirklich was reißen können. Wir werden das, glaube ich, auch nicht mehr sehen, dass jemand alle 3 Turniere in Folge gewinnt. Wir erleben das bei den Sandplatzturnieren. Da ist Rom auf einmal ganz klar. Also war es vermutlich immer, ist es jetzt aber. Darum ist ja die Unruhe in Madrid auch so groß. Mhm. Und wir haben es über die Jahre gesehen, Indian Wells kommt vor Miami, weil Indian Wells dann das erste Turnier ist und beim zweiten, letztes großes Hartplatzturnier, tröpfelt es halt aus. Und ähnliches werden wir jetzt auch im Herbst erleben. Und das ist halt wirklich ein Problem für einige Turniere. Jetzt haben hier die beiden kanadischen Turniere versucht, das sich so ein bisschen schön zu reden und irgendwelche Fan- und was weiß ich Wochen da veranstaltet. Aber an sich muss der Frust ja super tief sitzen, dass wir ja bei den Herren 4 der Top 5 nicht dabei hatten. Bei den Damen hat Sabalenka gefehlt. Gut, das kann immer passieren, aber es ist einfach ein Problem für viele Turniere. Aber ich denke, es ist noch kein Problem für die beiden Touren, weil die Kohle wird auf jeden Fall stimmen.
Die Kohle wird auf jeden Fall stimmen. Die ATP und die WTA wird sich das auch schön rechnen und schön reden, dass diese beiden Turniere, obwohl viele abgesagt haben, zwei hervorragende Geschichten hervorgebracht hat. Und damit, wir können es hier nicht weiter erklären und ausreichend dann besprechen, aber wir müssen dann auf Sportliche gehen und wir gehen gerne auf Sportliche, weil die sowohl das Frauenturnier als auch das Herrenturnier haben hervorragende Geschichten hervorgebracht. Und das kann man einfach mal so deutlich sagen. Und das Turnier in Montreal, hätte man vor diesem Turnier den Organisatoren in Montreal angeboten, Leute, ihr bekommt ein Finale, Victoria Mboko und Naomi Osaka. Wie viele Millisekunden hätte es gedauert, bis die Organisatoren eingeschlagen hätten?
Keine wahrscheinlich, ne? Ja. Also sie hätten es auch noch gegen Świątek genommen, aber Osaka war natürlich schon der zweitperfekte Fall, dann von unten kommt aus der Auslosung.
Ja, Victoria Mboko hat das Turnier gewonnen. Sie gewinnt es im Finale gegen Naomi Osaka mit 2:6, 6:4 und 6:1. Sie ist hier durch dieses Turnier durchgegangen, in einer überragenden Art und Weise. In der ersten Runde hat sie Kimberly Burrell besiegt, 7-5, 6-3. Dann gegen Sofia Kenin, 6-2, 6-3. Gegen Marie Buskova, also 1-6, 6-3, 6-0. Coco Gauff, 6-1, 6-4. Jessica Buzas-Manero, 6-4, 6-2. Das ist eine Gegnerin, die man im Viertelfinale nicht erwartet. Aber im Halbfinale Elena Rybakina, 1-6, 7-5, 7-6. Und vor allen Dingen die Nervenstärke von Mboko im Tiebreak des dritten Satzes gegen eine so erfahrene Spielerin wie Rybakina. Und dann verliert sie den ersten Satz gegen Naomi Osaka, 2-6, 6-4, 6-1. Ich habe das Gefühl gehabt, während dieses Turniers konntest du bei Victoria Mboko beim Lernen zuschauen. Sie hat erste Sätze klar verloren, hat sich hier sich und ihr Spiel angepasst. Sie hat sich an die Umgebung gewöhnt, an die Aufmerksamkeit, die es dann natürlich gab und hat ein unfassbares Tennis in diesen 10 Tagen gespielt.
Ja, und sie hat ja schon eine absolut erstaunliche Entwicklung hingelegt. Sie ist das Jahr als, 410, meine ich, gestartet, dürfte jetzt in den Top 30 sein. Ich habe es jetzt nicht akut nachgeguckt, aber es dürfte irgendwo in den Top 30 sein und hat in diesem Jahr wirklich schon Dutzende Matches gespielt, hat angefangen auf ganz kleinen Future-Turnieren, hat alles dominiert im Januar und Februar, dann erste kleine Schritte auf der Tour gemacht, die auch sehr erfolgreich, jetzt nicht so ein Lauf wie hier, aber gegen große Spielerinnen gut ausgesehen, mitgehalten, selten untergegangen und dann haut sie hier halt wirklich so einen raus. Und zwar ganz unterschiedliche Matches. Du hast auch gesagt, am Anfang waren ein, zwei leichtere Matches dabei gegen Buzas-Manero. Das ist auch etwas, was man ihr zutrauen würde. Und dann so Nervensachen wie gegen Rybakina und Osaka zu ziehen, das ist dann natürlich schon sehr beeindruckend. Und vor allem, wenn man überlegt, sie ist keine Defensivspielerin. Bei einer Defensivspielerin würde man jetzt noch sagen, ja, okay, die ist dann halt einfach so gut in der Defensive, die ist vielleicht athletisch überragend, die packt das. Nee, sie ist eine, die normalerweise die Entscheidung sucht. Und das dann über so eine Woche nervlich, körperlich zu schaffen, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Sie hat die Saison begonnen am 6. Januar in Le Lomontant auf Martinique als 333 der Weltrangliste und ist jetzt in die Nummer 24 nach diesem Turnier. Ich habe Mboko das erste Mal in Roland Garros gesehen. Da hat sie dort die Quali komplett beherrscht, Dinja Kraus, Katinka von Deichmann, Kaya Juvan. Und dann hat sie in der zweiten Runde gegen Eva Lys gespielt. Und da habe ich damals schon gedacht, oh, die kann aber easy Pace generieren, die kann aber easy Power generieren, die muss sich gar nicht so reinlehnen in die Bälle. Das ist ja unglaublich, was sie aus dem Arm rausbekommt. Und das hat sie in dieser Woche gezeigt. Der Boden war relativ zügig, er war nicht so zügig wie der in Toronto. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie immer, wenn sie in irgendeiner Weise einen neutralen Ball von ihrer Gegnerin bekommen hat, sofort draufgegangen ist und das mit einer Leichtigkeit, die ihre Gegnerinnen dann ja komplett ja zwischendurch überpowert hat.
Ja, und das ist dann auch der Unterschied. Wir haben jetzt zwei absolute Teenager-Phänomene in Gauff und Andreeva gehabt und beide kommen am Ende eher aus der Defensive. Beide sind athletisch unglaublich stark, schaffen es, den Ball zurückzubringen, haben tolle Rückhände, variieren super, haben einen guten Aufschlag. Klammer auf, bei Goff ist es natürlich immer so ein bisschen eine Frage von, kommt er rein oder nicht. Und Mboko erinnert da jetzt eher so an die jungen Spieler, die bei den Herren durchkommen im Moment. Da haben wir ja auch einen Wechsel gesehen. Früher, diese Next Gen, eher ein bisschen defensiver ausgerichtet. Jetzt kommen total offensive Spieler nach und das ist bei Mboko auch so. Auch hier leicht wackelige Vorhand, würde ich sagen, aber trotzdem unglaubliche Offensivfähigkeiten, ein Instinkt, in den Court reinzukommen. Hat ihr auch gesehen, sie sucht die Entscheidung. Und da muss man sagen, hat sie in diesem Turnier eine absolut überragende Return-Leistung gebracht. Also die beste Return-Spielerin ist seit Jahren entweder Goff oder Świątek. Die gewinnen so knapp mehr als 50% der Return-Punkte. Sie hat hier über ein ganzes Turnier 55% der Return-Punkte gewonnen. Wenn sie das annähernd halten könnte, ist sie in den Top 10 Ende des Jahres. Wird sie wahrscheinlich halten können, da wäre ich wirklich überrascht. Aber es spricht für diese Mischung aus Athletik und Offensive, dass sie es da schafft. Und zwar wirklich durchgehend hier in jedem Match so dominant zu sein. Also das war eine sehr gute Leistung. Ist natürlich immer die Frage, was können wir da jetzt draus ziehen? Das lassen wir jetzt mal wahrscheinlich noch offen stehen. Müssen gucken, wie die nächsten Wochen laufen. Aber jetzt als Gesamtpaket hier war das eine sehr gute Leistung.
Das war's. Und das in der Woche, wo dann auch Jeannie Bouchard zurückgetreten ist, wo Bianca Andreescu nicht so richtig abliefern konnte.
Ja, weil wieder verletzt war.
Also, ja, genau.
Und das abgeliefert hat, was sie letzten Jahre gezeigt hat.
Ja,
mich verletzt.
Ja, leider. Das wollen wir bei Victoria Mboko nicht hoffen. Was mir dann imponiert hat auch, war, wie sie mit dem Druck dann auch umgegangen ist. Es war ja nicht das Turnier in Rom oder auf Martinique, ein Masters auf Martinique oder so, sondern es war in ihrer Heimat. Und es war also es ist wahrgenommen worden von Tennis Kanada. Und wenn man gesehen hat, wie die Szenen waren in Toronto während des Finals von Shelton und Khachanov, als durchkam, dass Mboko gewonnen hat und dann Standing Ovations dann noch gab und Ben Shelton sich gefragt hat, was ist hier los? Das sind schon die enorme Aufmerksamkeitssprünge, die sie jetzt hier hinnehmen musste. Und das hier dann durchzuziehen, das nötigt mir den allergrößten Respekt ab vor heimischem Publikum. Dass da der Arm zittert, das kann man niemandem vorwerfen und das hätte man ihr auch nicht vorwerfen dürfen.
Nein, hätte sie auch den zweiten Satz im Finale genauso klar verloren wie den ersten? Okay. Dann wäre es so gewesen, hätte man gesagt, ja, okay, irgendwann musste es passieren, dass sie irgendwie stolpert. Und dass sie das aber noch dreht, es war gerade im zweiten Satz eine ziemlich enge Geschichte, die sie dann noch gedreht hat. Und dann im dritten hat sie Osaka den Zahn gezogen. Und Osaka war diejenige, die so ein bisschen gelitten hat unter den Verhältnissen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und auch das Match gegen Rybakina, da war sie eigentlich die zweitbeste Spielerin. Und trotzdem zieht sie's. Und das klar. Kann immer am Alter liegen. Das ist Andreescu damals auch gelungen. Das hat sie nicht im selben Maße später in ihrer Karriere bestätigen können. Also vielleicht war es ein bisschen glücklicher Zufall, vielleicht aber auch nicht. Und das wird ja jetzt das Spannende. Wir haben jetzt das spielerische und das nervliche Potenzial gesehen. Das athletische ist sowieso da. Jetzt ist die Frage, was macht sie draus? Tritt die zum Beispiel in Cincinnati an? Ich weiß nicht, ob ich ihr das raten würde. Oder spielt die dann erst wieder in New York? Wie sieht dann der Herbst aus? Warten wir mal alles ab. Aber es war eine rundum gute Leistung von ihr.
Können wir einmal noch gerade erwähnen, von wem sie trainiert wird? Nathalie Tosia, so ein bisschen das Conchita Martinez Mira André war Modell. Ich weiß nicht, wie Nathalie Tosia privat drauf ist bei Mira André war und Conchita Martinez sieht das alles sehr, sehr gesund aus. Nathalie Tosia als Ex-Spielerin ist natürlich auch eine coole Geschichte. Ne? Wir haben so viele Ex-Spielerinnen jetzt gerade, die wir auch in den 90er Jahren bzw. Nullerjahren gesehen haben, die jetzt auf der Tour sich verdingen. Francesca Schiavone zum Beispiel mit Lili Tagger auch. Das ist schon cool, das zu sehen jetzt im Moment.
Ja, ich glaube, Tosia ist ein bisschen strenger als Martinez.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Die ist halt auch so die lockerste Lehrerin in der ganzen Schule, ne?
Ja.
Ich glaube, Tosia ist eher ein bisschen die strenge Deutschlehrerin, die aber trotzdem irgendwie nett sein kann. Also so habe ich sie bisher wahrgenommen. Wer weiß, wie sie natürlich im persönlichen Umgang ist. Und ich meine, das wirkt ja alles irgendwie sehr, sehr gesund, soweit man das immer von außen einschätzen kann. Ich fand, das kam jetzt auch positiv vor, alles mit ihrer Box. Und das kanadische Publikum ist natürlich wirklich sehr begeisterungsfähig. Das vergisst man gern, aber ich fand das jetzt auch sehr positiv. Und dann gerade dieses rauschhafte Halbfinale und Finale zusammen, ja, da ist irgendwie viel zusammengekommen.
Ja, und was wir auch sagen müssen, das kanadische Publikum war insgesamt sehr begeisterungsfähig. Die Ränge in Montreal waren immer voll. Das war ziemlich cool zu beobachten. Dieses Turnier oder diese beiden Turniere sind extrem etabliert und ich glaube, keins muss zurückstecken, wenn es einmal das nur das Frauenturnier hat, in Anführungsstrichen. Also Montreal war immer voll. Das war wirklich gut anzuschauen. Wir müssen über die Finalistin sprechen. Naomi Osaka, die hat hier das Finale knapp verloren und sie wird sich sicherlich grämen, dass sie es verloren hat. Aber diese Comeback-Woche in Anführungsstrichen von Naomi Osaka war nicht minder beeindruckend und ich habe das während des Kommentars dann auch auf Sky zwischendurch mal gesagt, ich bewundere sehr ihre Sturheit beziehungsweise ihre Sturköpfigkeit, mit der sie wieder zurück in die Weltspitze will. Sie hat Anfang des Jahres, hat sie gesagt, wenn ich Ende des Jahres immer noch hier bei 60, 70 rumturne, ich weiß nicht, ob ich dann noch weitermache. Ich weiß nicht, ob ich die Lust dafür habe, dass die Motivation dafür habe. Dann hätte man sagen können, okay, sie lässt das jetzt so ein bisschen laufen und sie hat vielleicht nicht mehr so richtig großes Interesse. Sie hat viele Interessen außerhalb des Platzes. Dann hat sie sich von Patrick Mouratoglou getrennt jetzt und hat zu einem Trial Tomasz Wiktorowski, den Ex-Coach von von Iga Świątek geholt. Und diese Verbindung scheint gleich in der ersten Woche Früchte getragen zu haben, weil wie Naomi Osaka gespielt hat, so haben wir sie zuletzt bei ihren Grand Slams da gesehen, beziehungsweise Miami 2022, wo sie mal ein Finale erreicht hat. Jedenfalls nicht mehr, seitdem sie zurückgekommen ist aus ihrer Babypause. Die Siege zum Beispiel gegen Jelena Ostapenko, auch gegen Ludmila Samsonova, wo sie auch am Rande der Niederlage war. Dann im Viertelfinale gegen Elena Svitolina, die sie komplett beherrscht hat. Und gegen Clara Tauson im Halbfinale waren für mich absolut beeindruckend und für mich gehört sie zu den Geheimfavoritinnen bei den US Open. Natürlich, vorausgesetzt, die Auslosung ist okay.
Ja, ich meine, das Gute jetzt hier gesetzt. Also, ja, genau.
Das war ihr so super wichtig. Das hat sie nach dem Halbfinale gesagt. Ich bin jetzt endlich gesetzt bei den US Open. Das war das wichtigste Ziel für mich.
Ja, kann ich auch verstehen. Und fangen wir mal kurz bei den Trainern an. Es passt für mich einfach gefühlt. Zumindest, ich kenne keinen der Beteiligten persönlich, aber von allem, was ich mitbekommen habe, passt für mich viel besser. Wiktorowski ist ein total nüchterner Typ, der eine klare Idee hat, wie gespielt wird. Und das hat er ja bei Świątek auch super umgesetzt. Świątek war dann, glaube ich, nachher unzufrieden, weil sie das Gefühl hatte, da ist noch mehr möglich. Aber er hatte erstmal eine ganz geradlinige Idee gegeben, wie sie spielen soll. Und Mouratoglou hat sicherlich seine Verdienste, ist trotzdem einfach ein unangenehmer Selbstdarsteller und lässt das ja auch alles spüren. Ich meine, wie Osaka in den letzten Wochen und Monaten Fragen über ihn beantwortet hat, das hat ja fast ein bisschen wehgetan. Er, als sei er irgendwie so ein allwissender Typ, der exakt wisse, welche drei Schräubchen man hier drehen muss und alles wird super. Das mag sein, dass er gut darin ist, diesen Eindruck entstehen zu lassen. Er kann es aber eigentlich nicht wirklich unterstützen mit seinen Erfolgen. Ja, ich weiß, was er mit Serena Williams erreicht hat und ich weiß, welche Akademie er aufgebaut hat. Es ist einfach wirklich ein elendiger Selbstdarsteller. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu einem Menschen passt, der solche Selbstzweifel hat. Und Wiktorowski ist jemand, der steht in der dritten Reihe, der ist wahrscheinlich ziemlich nüchtern und streng im Umgang, aber der hat eine ziemlich klare Spielidee. Und ich glaube, dass das so viel besser zu Osaka passt. Und wenn ich jetzt sehe, wie melodramatisch Mouratoglou schon wieder nachgetreten hat, irgendwie in diesem CNN-Interview, dann kann ich nur sagen, Glück für Osaka, dass sie aus der Nummer endlich raus ist. Und dann kommt sie hier rein, hat natürlich hat das Glück, die zwei Matchbälle gegen Samsonova abzuwehren. Das ist ihr eben öfter nicht gelungen seit ihrem Comeback, dass sie es da einfach mal schafft, so ein Match zu drehen, auch durch Defensive, durch Kampf, durch Einsatz. Und dann spielt sie bis zum Ende des ersten Satzes vom Finale einfach ein super Turnier. Sie ist immer noch, auch in diesem Jahr, die wahrscheinlich drittbeste Surfspielerin auf der Tour gewesen, ist aber im Return unter den Top 50 normalerweise eine der beiden Schwächsten und hat hier gut returniert, hat gut in der Defensive gearbeitet, hat klasse Angriffstennis gespielt und hat hier völlig verdient das Finale erreicht. Hätte es unter anderen Umständen wahrscheinlich auch gewonnen, aber ich würde sagen, das war ein großer Schritt nach vorne, diese zwei Wochen hier in Kanada.
Sie ist 2025 die Spielerin, die meisten Punkte nach dem ersten Aufschlag gewinnt. 73,5%.
Ja, macht ja auch Sinn.
Ja. Es ist insgesamt, und was ich, das wollte ich gerade nochmal ansprechen. wie sie darauf erpicht ist, wieder in die Weltspitze zurückzukommen, das finde ich einfach bewundernswert. Sie hat 4 Grand Slams gewonnen. Sie könnte sich darauf ausruhen, könnte sagen, okay, ich mache jetzt in Modedesign. Sie hat schon angekündigt bei den US Open, ihr Outfit wird fire sein, hat sie gesagt im On-Court-Interview. Da könnte sie sich ja drauf hinarbeiten. Aber wie geradezu mit dem Kopf durch die Wand sie will und wieder zurück in diese Weltspitze will, das finde ich einfach bewundernswert.
Ja, und welchen Einsatz sie eben auch zeigt.
Ja.
Und wirklich, was hier so evident war, war alles, was hinter dem Return passiert ist. Und der Return ist natürlich ein isolierter Schlag. Der Return oder die Statistiken für den Return stehen aber auch da gut dafür, wie gut ist jemand von der Grundlinie. Und wenn wir jetzt gucken, von ihrer 5 besten Return-Leistungen sind bei 2 Turnieren über die letzten 52 Wochen gekommen. Saint-Mélo, was sie gewonnen hat, und hier. Und hier hat sie sich einfach in diese Matches hineingebissen. Und klar, sie hat die überragenden Aufschläge gehabt und die Firepower, um da mal bei ihrem Bild zu bleiben, die Linie entlang. Aber sie hat halt auch gebissen und mitgemacht, bis dann im Finale im dritten Satz da. Ich habe es nicht live gesehen, aber von den längeren Highlights hat sie da ja dann doch ein bisschen schleifen lassen. Schien auch ein bisschen überfordert von der Situation. Aber bis dahin hat sie exakt den Einsatz und bis eben auf eine Court bringen können, den sie für sich in Anspruch nimmt und den sie auch zeigt.
Beide, sowohl Victoria Mboko als auch Naomi Osaka, haben sich einen Performance-Buy verdient durch diese Leistung, durch das Finale, weil Cincinnati und Montreal einfach in 1 übergegangen sind. Gestern wurde auch schon die erste Runde in Montreal zum Teil gespielt. Hat man ein Konstrukt erfinden müssen, um den beiden Finalistinnen einen Weg zu geben, auch wieder nach Cincinnati rüberzukommen. Ein Performance-Buy. Die haben also beide in der ersten Runde ein Freilos hier in Cincinnati. Wir müssen über die Halbfinalistinnen natürlich auch sprechen. Und lass uns als erstes über Clara Tauson sprechen, weil auch die hat ein enorm gutes Turnier hier gespielt. Und ich glaube, ihr kommen die deutlich fixeren Hartplätze hier gegenüber zum Beispiel Indian Wells absolut zugute, weil auch sie hat ähnlich wie Mboko eine quasi natürliche Fähigkeit, Power und Pace zu generieren und Tempo zu generieren. Und sie hat es geschafft, ihre Spielerinnen als erste unter Druck zu setzen, weil Clara Tauson, da haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass sie eine ist, die man unter Druck setzen kann und die vielleicht sich nicht unbedingt zu 100% gut bewegt. Aber hier war das überhaupt kein Thema. Und vor allen Dingen ihr Sieg gegen Iga Świątek und der gegen Madison Keys, wo sie Keys keine Chance gelassen hat. Das sind Zeichen dafür, dass aus ihr dann vielleicht doch noch auch noch eine regelmäßige Top-10-Spielerin werden kann.
Ja, faszinierend, wenn sie das wirklich schaffen könnte. Also der Jahresstart war ja total super. Und dann hat sie so ein bisschen sporadischer eher abgeliefert und dann jetzt hier wirklich einen rausgehauen. Und sie war total effizient im Turnier vor dem Halbfinale, hatte 18 Breakbälle gegen sich, 14 abgewehrt, also nur 4 Breaks war vom Halbfinale zugelassen, ist hier nur ganz wenigen gelungen, hat total effizient ihre Breakbälle genutzt, ist hier an beides im Halbfinale nicht gelungen, wie man sich das halt vorstellen kann, sowohl beim eigenen Aufschlag als auch beim Return, war sie dann eben diejenige, der das nicht gelungen ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ihre Art von Spiel. Sie wird sich nicht unglaublich viele Breakbälle erspielen können. Dafür ist sie spielerisch zu schwach im Gegensatz zur Weltspitze. Aber wenn es ihr hier oder wenn es ihr gelingt wie hier und sie die Bedingungen auch für sich nutzen kann, dann gibt sie den Gegnerin halt auch wenig Möglichkeiten. Und das heißt dann, dass sie das effizient gestalten kann, aber auch muss. Und das ist hier gelungen. Und gerade die beiden Siege gegen Świątek und gegen Keys waren schon sehr beeindruckend. Ich meine, das sind 2 unserer 3 Grand-Slam-Siegerinnen. Und da war sie jeweils die bessere Spielerin, sogar teils die klar bessere Spielerin. Und ich würde sagen, gerade das Match gegen Keys, vielleicht eins der besseren, was sie überhaupt gespielt hat, zumindest in diesem Jahr. Und das war beeindruckend. Das ist die Frage, kann sie das durchziehen? Cincinnati scheint auch wieder schnell zu sein, vielleicht New York auch. Noch hat sie es natürlich bei einem Grand Slam nicht bewiesen, aber es ist schon erstaunlich, was ihr da in diesem Jahr gelungen ist. Habe ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet.
Ich glaube ja, dass sie vielleicht auch ein ganz kleines bisschen beschränkt ist auf, in Anführungsstrichen, auf schnellere Hartplätze. Wir haben in Australien gute Leistungen von ihr gesehen. Während der Sandplatzsaison haben wir sie fast gar nicht gesehen. Und dass sie vielleicht eine Spielerin ist, die nur auf diesen etwas schnelleren Hartplätzen wirklich ihr Spiel dann auch durchziehen kann.
Vielleicht so ein bisschen eine Hartplatz-Version von Plíšková. Also ja. Die ist natürlich irgendwann auf Sand auch noch gut geworden und es kann sein, dass Tauson das auch gelingt. Aber beide haben gemeinsam, dass sie einen tollen Aufschlag haben, dass sie jetzt nicht in der absoluten Weltspitze mithalten können, was ihre Bewegung angeht, dass sie also improvisieren müssen, dass sie am richtigen Ort stehen müssen, den antizipieren müssen und dann teils die Schläge rüberschieben oder wenn sie genug Zeit haben, dann halt richtig draufhauen können. Ich meine, sie würde die Karriere natürlich von Pliskova sofort nehmen, das will ich jetzt hier auch nicht verschreien, aber es wird faszinierend, falls die US Open so schnell sind, wie jetzt die beiden Vorbereitungs Turniere, kann sie dann bei einem Grand Slam wirklich mal durchziehen? Das wäre jetzt eine interessante Frage.
Das wäre tatsächlich eine interessante Frage. Leila Fernandes hat es in Washington durchgezogen, hat es vor 4 Jahren fast durchgezogen bei den US Open. Emma Raducanu hat es durchgezogen. Es spricht nicht so viel dagegen, dass sie es nicht vielleicht mal durchziehen kann. Also da möchte ich überhaupt nichts in irgendeiner Weise ausschließen. Clara Tauson hat hier ein fantastisches Turnier gespielt und wer Iga Świątek und Madison Keys auf dem Weg in ein Halbfinale besiegt, die kann nicht unzufrieden sein mit diesem Turnier. Unzufrieden dürfte auch nicht Elena Rybakina sein, die hier sich durchgekämpft hat und dann auch zwischendurch so ein paar bisschen Widrigkeiten erfahren hat. Gegen Dajana Jastremska zum Beispiel hat sie nicht gut gespielt, hat sie aber 7-5 im dritten Satz gewonnen. Ich habe das Spiel kommentiert, das war kein gutes Match von ihr. Vor allen Dingen war es extrem windig an dem Tag. Beide hatten große Probleme, den Ball im Spiel zu halten, beziehungsweise innerhalb der Linien zu behalten. Rybakina hat das dann am Ende gewonnen mit 7-5. Sie hat gegen Kostyuk 6-1, 2-1 geführt, bis die aufgeben musste. Und dann hätte sie das eigentlich, du hast es vorhin gesagt, sie hätte es eigentlich fast gewinnen müssen gegen Victoria Mboko. Dass sie das nicht gewonnen hat, ist dann vielleicht auch so ein kleines bisschen, Ausdruck ihrer Karriere. Sie hat einen Grand Slam gewonnen, aber sie hat immer mal wieder so knappe Niederlagen gehabt, wo sie eigentlich hätte vielleicht gewinnen müssen.
Tja, also es ist der Elefant im Raum natürlich, dass sie dieses Halbfinale verliert. Sie war dann im Halbfinale eigentlich die Favoritin. Und sie spielt gar kein so schlechtes Jahr, aber sie verliert halt wirklich viele wichtige Matches. Und ich habe mir jetzt ihre Niederlagen angeguckt, 15 sind es in diesem Jahr, und habe geschaut, wie da jeweils diese Dominance Ratio aussah. Man kann die grob übersetzen als wer gewinnt mehr Punkte in einem Match. Ist ein bisschen komplizierter, ist halt auch ein bisschen wie dominant bin ich hinter dem ersten Aufschlag etc. Das müssen wir jetzt nicht alles komplett aufschlüsseln. Aber es zeigt eigentlich, wer der Bessere oder die Bessere in dem Match war. Und von den 15 Mal, die sie verloren hat, war sie 6 Mal die bessere Spielerin. Inklusive dem Match hier, dann der Niederlage gegen Sabalenka in Berlin, gegen Andreeva, als Andreeva das Turnier in Dubai gewonnen hat. Und das ist super bitter. Aber es zeigt, was mit Rybakina in diesem Jahr passiert. Spielerisch ist sie nicht ganz so gut wie in den letzten 2-3 Jahren, aber wahrscheinlich 90-95% dran. Aber sie verliert all diese engen Matches und all die wichtigen engen Matches. Und sagen wir, ihr wären jetzt von diesen 6 3-mal der Sieg gelungen, dann wird sie weiter oben in der Weltrangliste stehen, dann wäre sie oben ein relevanter Faktor. Und natürlich kann das mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen. Es kann auch damit zusammenhängen, dass in vielen dieser Matches der erste Aufschlag nicht so gekommen ist, wie er sollte. Aber es, irgendwann wird ihr eins dieser Matches gelingen müssen oder ein Sieg daran gelingen müssen, sonst wird das irgendwann zum Selbstläufer. Und so fühlt es sich langsam schon an, dass es ein Selbstläufer in eine Negativrichtung ist.
Die Dominance Ratio, die du ansprichst, das ist in tennisabstract.com ein Wert, der gebildet wird die Prozentzahl der Return-Punkte, die gewonnen wird geteilt durch die Anzahl oder der Prozentsatz der Punkte, die bei eigenem Aufschlag verloren werden. Und je größer dieser Wert ist, desto dominanter war das Spiel, weil man mehr Return-Punkte gewonnen hat, weil man weniger Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben hat. Und das waren diese 6 Niederlagen, die du gesagt hast, wo sie einfach diese Dominance-Ratio dann angeführt hat. Du hast die Situation nochmal angesprochen. Sie ist nach wie vor volatil, möchte ich sagen. Davide Sanguinetti ist ihr Coach. Stefan Düll ist als ihr Physiotherapeut dabei. Und trotzdem weiß jeder, dass Stefano Vukov mitreist, dass er mit ihr dann auch trainiert, wenn auch nicht auf der Anlage. Er wird nicht akkreditiert in diesem Jahr. Er ist gesperrt. Und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dieses Konstrukt, was wir im Moment dort sehen, weil die beiden wohl auch eine romantische Beziehung haben, ist einfach unglaublich schwierig. Davide Sanguinetti versucht sein Bestes, glaube ich, und der muss sich wahrscheinlich auch relativ verbiegen, weil ihm vorgegeben wird, was er zu sagen hat und wahrscheinlich nicht selber seinen Stil durchbringen kann. Aber wie sie dort spielt, trotz dieses Konstrukts, jetzt sage ich es nochmal, ist dann auch bemerkenswert. Also, dass sie das so von sich weghalten kann, ist schon stark.
Oder ist es wegen des Konstrukts? Das ist ja die Frage. Also es ist ja irgendwie Gesamtgemengelage, glaube ich. Fasst das ganz gut zusammen, weil es so unübersichtlich ist. Und vielleicht könnte sie noch mehr erreichen. Das ist ja die große Frage. Das war ja auch, was Goran Ivanisevic am Anfang des Jahres aufgeworfen hat, der dann ja einfach aufgehört hat nach einem Monat, weil ihm das einfach alles zu viel war.
Ja.
Und ganz ehrlich, sie ist natürlich ein bisschen abgehängt worden. Goff hat den zweiten Grand-Slam-Titel, ist an ihr vorbei. Sabalenka ist dominant in diesem Jahr gewesen. Świątek ist schon lange davongezogen. Und das wichtigste Match in diesem Jahr ging an Świątek bei den French Open. Ist ja nicht so, dass Rybakina das nicht hätte gewinnen können. Und so ist Rybakina, mit der zu Recht so ein bisschen eine neue Top 3 ausgerufen wurde, noch vor anderthalb Jahren, ist abgehängt worden. Kann natürlich jetzt sein, dass sie schnell einen zweiten Grand-Slam-Titel holt, dann ist sie wieder drin in dieser Verlosung. Es kann aber eben auch sein, dass das schon der Höhepunkt ihrer Karriere war und sie jetzt da nicht nochmal rankommt. Denn im Moment ist sie dem Beweis schuldig, dass sie diese ganz großen Matches gewinnen kann. Und das ist absolut bitter. Aber sie ist halt, was sie im Race, glaube ich, die 8 und so fühlt sich das auch an, wenn man eben die großen Matches nicht gewinnt.
Ja, so fühlt es sich tatsächlich an. Iga Świątek, die haben wir jetzt schon 2-3 Mal angesprochen, die hat gegen Clara Tauson verloren mit 6-7 und 3-6, hat vorher gegen Eva Lys gewonnen, gegen Hanyu Gur und hat hier 2 Runden überstanden. Es war windig, es war ein sehr schneller Platz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese schnellen Plätze wirklich favorisiert, auch wenn sie Wimbledon gewonnen hat. Aber ihr Spiel ist dann doch um eine große, große Waffe beraubt und das ist dieser Vorhand-Topspin. Sie hat das gegen Lys und gegen Gu nicht, oder ist sie nicht gefordert worden, als sie gefordert worden ist von Clara Tauson. Da hat sie verloren und ist ganz kleines bisschen eingeknickt und da konnte sie ihr Spiel nicht durchziehen. Vielleicht ist so ein kleiner Alarmleuchte für die US Open an bei ihr.
Ich würde so gerne mal in den Kopf von diesen Spitzenspielern und Spitzenspielerinnen reingucken, weil an sich rational sollte sie wahrscheinlich sagen, ja okay, hey, 2 Matches hier bekommen und das wichtigere Turnier ist Cincinnati. Das ist näher an den US Open dran. Da wird mein Formaufbau abgeschlossen und dann geht's nach New York, hoffentlich mit einem Halbfinale, Finale oder Sieg. Ob sie wirklich so denkt, weiß ich nicht. Sie ist wahrscheinlich viel zu ehrgeizig, um das am Ende so zu sehen. Und trotzdem, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand hier durchzieht, hier erfolgreich ist, in Cincinnati erfolgreich ist und US Open erfolgreich ist. Und sie ist sowieso nicht die Favoritin für New York. Da sind bei den Bedingungen einfach andere vorne. Aber sie könnte natürlich eine Auslosung für sich ausnutzen. Weil ich glaube, sie hat jetzt weniger Sorgen oder Ängste in engen Matches, als das im Laufe des Jahres der Fall war. Und ich würde ihr zutrauen, große Matches gegen eigentlich jede Spielerin in New York auch zu gewinnen. Würde trotzdem ein bisschen Glück wahrscheinlich brauchen, einen Sieg dort, aber ich halte ihn nicht für unmöglich. Und daher frage ich mich jetzt ganz ehrlich, ist sie nicht einigermaßen froh, dass sie das verloren hat, dass sie dann nochmal eine Woche Training hatte und dass sie dann jetzt in Cincinnati halt wirklich durchziehen kann. Wenn sie da früh verliert, gut, dann hat das auch alles nichts gebracht, weil es halt eben nur noch diese 2 Vorbereitungsturniere gibt. Aber ja, das wird spannend zu sehen sein, wie sie und andere Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen damit umgehen, dass wir jetzt eben diese 3 Wochen Tennis vor den US Open so kondensiert haben.
Ich glaube ja, dass sie die Niederlage auffrisst und sie erst am nächsten Tag oder nach 2 Tagen feststellt, Mensch, habe ich ja noch ein bisschen Zeit zum Trainieren. Das glaube ich, das muss verdrängt werden, dieses Gefühl der Niederlage von jemandem wie Iga Świątek, von den Spitzenspielerinnen und Spitzenspielern, weil die denken tatsächlich anders als wir, normalos, würde ich sagen.
Naja, dafür hat sie ein großes Team, das ihr hoffentlich exakt genau das sagt.
Coco Gauff ist eine ähnliche Geschichte, hat hier gegen Victoria Mboko verloren. Sie wird, glaube ich, auch unter diesen schnellen Bedingungen, wir haben in Cincinnati schnelle Bedingungen, wir werden höchstwahrscheinlich bei den US Open schnelle Bedingungen erleben. Ich glaube, auch sie ist nicht unbedingt super zufrieden mit der mit der neuen Geschwindigkeit, die wir auf den US-amerikanischen Hartplätzen sehen. Danielle Collins hat sie besiegt, 7-6 im dritten. Veronika Kudermetova war auch im dritten und dann hat sie gegen Victoria Mboko wirklich, wirklich klar verloren mit 1-6, 4-6.
Ja, man
große sieht, Aufschlagprobleme gezeigt wieder.
43% erste Aufschläge drin.
Ja. Wir haben es bei 20 Doppelfehlern gegen Danielle Collins, meine ich.
Also, ja, zeigt natürlich, wie gut sonst der Rest ihres Spiels ist, ne? Ist ein bisschen wie damals bei Zverev, als er so viel Doppelfehler geschlagen hat. Und ja, man würde ja auch denken bei Spielern und Spielerinnen, die so über das Serve kommen, dass sie das durchaus gerne haben, wenn die Bedingungen so schnell sind. Das ist ja aber nicht unbedingt der Fall, sondern viele von denen mögen eher so diese Medium-Hardcourts, weil dann bleibt der Aufschlagsvorteil bestehen, beziehungsweise auch der Return-Vorteil teilweise. Und dann ja, haben sie mehr Zeit am Ball für den Rest des Spiels. Und das frage ich mich, ob es bei Goff auch so ist und ob sie nicht lieber hätte, dass wir das hier irgendwie in Miami-Bedingungen oder so spielen, als jetzt wirklich in Cincinnati-Bedingungen. Wird jetzt interessant, wie sie damit umgeht. Sie ist nicht mehr seit dem French Open-Sieg so richtig in Form gekommen, Aufschlag ist wieder ein Problem, aber sie hat es jetzt bewiesen, dass sie einen zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen kann. Trotzdem ist sie natürlich eine, die sich normalerweise so ein bisschen in Form spielen muss. Ich glaube, sie bräuchte jetzt schon einen Lauf in Cincinnati, dass man wirklich sie zum engsten Favoritenkreis in New York einbeziehen könnte. Aber hey, vielleicht gelingt eher irgendwas in Cincinnati. Und wenn nicht, kann man immer noch sagen, es ist ein gutes Jahr gewesen. Ist ja jetzt schon.
Niemand bezweifelt, dass das ein gutes Jahr bislang gewesen ist von Coco Gauff. Ich frage mich halt nur, wie sie jetzt dann auch damit umgeht, dass die Plätze hier gerade in Nordamerika im Herbst, / Spätsommer, dass die dann so durchaus beschleunigt worden sind, weil Cincinnati gehörte vor 6-7 Jahren noch zu den langsameren Plätzen der ATP-Tour bzw. WTA-Tour und jetzt ist es einer der schnellsten Plätze und auch Montreal war nicht unbedingt ganz langsam gegenüber Toronto. Wie gesagt, es ist immer noch eine andere Liga gewesen. Trotzdem, Coco Gauff hat hier große, große Probleme gehabt. Lass uns noch über ein, zwei andere Spielerinnen sprechen, unter anderem die Spielerin, die hier ihre Karriere beendet hat und nochmal richtig cool gespielt hat. Jeannie Bouchard, die in den letzten Jahren eigentlich eher dadurch Aufmerksamkeit erregt hat, dass sie Pickleball unterstützt hat, hat hier in die zweite Runde erreicht, hat gegen Emiliana Arango 6-4-2, 6-6-2 gewonnen und dann hatte sie Belinda Bencic am Rande einer Niederlage 6-2, 3-6, 6-4 am Ende für Bencic und da hat man nochmal in Teilen gesehen, was Jeannie Bouchard ausmacht und warum sie 2014 eine der besten Spielerinnen der Welt war mit ihren Grand Slam Erfolgen damals und da ist die Karriere jetzt zu Ende gegangen, eine schöne Karriere und ein netter Abschied dann auch in Montreal.
Ja, und damals, eben vor 11 Jahren, Halbfinale French Open, Finale Wimbledon, hat sie ein bisschen gespielt wie Raducanu, als Raducanu diesen Durchbruch geschafft hat. Beides ja jetzt keine super Überathletin, sondern Ball früh genommen, Ball sehr gut verteilt, nervenstark gewesen. Das haben wir auch bei Raducanu gesehen, das lässt sich nicht ewig durchhalten, weil da halt dann doch irgendwie nicht ganz so viel Manövrierraum drin ist, wie bei Spielerinnen, die zum Beispiel wie Świątek auf einen Topspin setzen und halt extrem viel über die Athletik abdecken können, aber es kann die Gegnerin auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist ihr gelungen und dann, muss man sagen, kamen natürlich die Verletzungen und dann ist sie nie wieder so richtig in Form gekommen. Dann ist das ja jetzt so die letzten Jahre vor sich hingetröpfelt, diese ganze Karriere. Aber wahrscheinlich vom reinen Spieltalent war sie immer eine Top-100-Spielerin, nur war sie dann jetzt auch weit davon entfernt, irgendwie wirklich ein relevanter Faktor zu sein. Und ich würde denken, sie ist trotzdem zufrieden mit diesem letzten Turnier und mit der Aufmerksamkeit, die sie nochmal bekommen hat und dem ja, schönen Abschied, den es auch gegeben hat.
Den schönen Abschied hat es auf jeden Fall gegeben und sie ist nicht in irgendeiner Weise vorgeführt worden in ihrem letzten Spiel. Und das ist eine Geschichte, ich glaube, so möchte man dann auch abtreten. Sie hatte zwischendurch nochmal eine Chance, dieses Match sogar zu gewinnen und das wäre insgesamt eine ziemlich coole Geschichte gewesen. Venus Williams hat darauf verzichtet auf Montreal. Sie hat jetzt gestern in Montreal gespielt. Habe ich gar nicht nachgeguckt, wie sie gespielt hat. Ich glaube, sie hat
knapp verloren.
Ja, hat verloren. Aber sie wird bei den US Open dann dabei sein und dann werden wir nochmal über sie sprechen. Ich gehe davon aus, dass sie eine Wildcard bekommen wird. Die US Open Organisatoren können, glaube ich, nicht an ihr vorbei bei der Vergabe von Wildcards. Haben wir noch eine Spielerin, über die wir sprechen sollten? Vielleicht über Elina Svitolina. Die hat hier das Viertelfinale wieder erreicht. Sie möchte nach wie vor diesen großen Titel haben. Sie ist ähnlich Sie ist ähnlich sturköpfig wie Naomi Osaka bei ihrem Versuch, nach wie vor mitzuhalten und die großen Gegnerinnen zu besiegen. Sie hat auch einen anderen Ansatzanspruch jetzt im Moment. Sie vertritt ihr Land dann auch, die Ukraine, und versucht dann hier eine gute Botschafterin zu sein. Das möchte ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden oder so, ihren Einsatz, den sie hat. Sie hat gegen Naomi Osaka keine Chance gehabt, ist hinterher wieder online beschimpft worden von Leuten, die Wetten mit ihr verloren haben, und hat gesagt, was führt ihr für ein armseliges Leben? Und jedenfalls, Svitolina hat hier trotzdem wieder ein richtig gutes Turnier gespielt, hat gegen Anna Kalinska ja 6-1, 6-1 gewonnen, gegen Amanda Anisimova, der diese schnellen Bedingungen eigentlich auch liegen müssten, 6-4, 6-1, vorher dann noch gegen Kamila Rachimova. Svitolina gehört nach wie vor, ist nach wie vor dabei. Diese eine Stufe, die scheint sie nicht mehr überspringen zu können. Das ist das, was ein bisschen schade ist.
Na, ich habe es gerade kurz abgezählt, während du geredet hast. Das war das fünfte Viertelfinale, in dem sie in diesem Jahr gescheitert ist. Und so fühlt es sich halt auch an, als sei sie so eine Viertelfinalspielerin hier, Viertelfinale in Roland Garros, Viertelfinale in Rom, Viertelfinale. Gut, in Madrid hat sie das Halbfinale erreicht. Dann bei den Australian Open hat sie das Viertelfinale erreicht. Hat aber eigentlich all diese Matches relativ klar verloren. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen, wo sie im Moment steht. Sie ist obendran an der Weltspitze, aber es fehlt natürlich ehrlicherweise das ganz Besondere in ihrem Spiel. Weder ist der Aufschlag überragend, noch der Return oder einer der Grundschläge. Alles ist gut bis sehr gut. Im Kontext der Weltspitze aber nichts ist überragend. Nichts, was ihr einfach mal so einen Match gewinnen kann, wo sie nicht überragend gut spielen müsste, um die Weltspitze zu schlagen. Und ich fürchte, das ist so ein bisschen die Decke, an die sie jetzt stößt. Kann immer sein, dass sich auch für sie so ein Turnier öffnet. Aber wenn ich durchgucke, eben die Niederlagen, die sie hatte, das war alles gegen die Spitze. Aber es war eben auch immer relativ klar, ohne dass sie wirklich eine Chance hatte. Und ich vermute fast, da ist sie jetzt ein bisschen zu alt für und auch zu... Ja, fehlt das Besondere im Spiel, um für sich dann eben doch mal so ein Turnier zu reißen oder so ein Finale zu holen.
Elina Svitolina im Viertelfinale ausgeschieden. Die ganz große Geschichte war Victoria Mboko, die ihren ersten Masters 1000 Titel gewonnen hat, ihren ersten Titel überhaupt auf der WTA-Tour und jetzt auf der ganz großen Bühne erschienen ist. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, und auch da hat jemand die ganz große Bühne jetzt endgültig betreten. Ben Shelton, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Ein Nicken, mehr nicht. So feierte Xabi Alonso Leverkusens ersten Meistertitel. Kein Jubel, kein Sprint, keine große Show, denn er wusste, dass es passieren wird. Xabi Alonso hat nämlich eine Gabe, die seine große Karriere überhaupt erst möglich machte. Und von der erzähle ich euch in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden, Xabi Alonso, die Kunst schon vor Anpfiff zu gewinnen. Überall, wo es Podcasts gibt.
In diesem Jahr wurde in Toronto gespielt und wir haben häufiger schon mal über das Court Pace Rating gesprochen, über die Schnelligkeit der Plätze. Indian Wells ist relativ langsam, natürlich sind die Sandplätze noch langsamer. Irgendwo dazwischen hat sich in den letzten Jahren Wimbledon dann auch eingependelt, zwischen den ganz schnellen Hartplätzen und den Sandplätzen. Und Toronto war dieses Jahr bei 44,2 auf der nicht nach oben offenen Skala, sondern bis 50 gehenden Skala. Geht medium fast bis fast. Können Plätze inzwischen zu schnell sein, Philipp? Weil ich habe das Gefühl gehabt, diese Plätze hier waren für die meisten Leute erstes großes Vorbereitungsturnier auf die US Open, war es zu schnell. Wir haben kaum gute Return-Leistungen gesehen. Wir haben am Ende mit Karen Khachanov und Ben Shelton zwei der besten Aufschläger im Finale gesehen. Und wir haben insgesamt keine wirklich herausragenden Matches hier in diesen 10 Tagen gesehen.
Nein, die Logik der schnellen Courts ist ja, und wenn man auch schaut, wo die normalerweise vorkommen im Moment, die beiden schnellsten Masters-Turniere bei den Herren sind Paris am Jahresende, war früher sehr langsam, ist mittlerweile schnell, Turin ist auch schnell und Shanghai ist schnell. Und die Logik ist natürlich, am Ende der Saison sind alle erschöpft und da müssen wir einfach die Matches ein bisschen schneller machen. Wir können die jetzt nicht noch körperlich irgendwie durch eine Mühle durchschicken. Das müssen wir einfach anders regeln und das finde ich auch logisch. Jetzt ist halt die Frage, ist das hier auch nötig? Ist das Argument vielleicht, weil es so heiß ist, müssen wir das machen? Ich weiß es nicht. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vor allem von dem, was Taylor Fritz gesagt hat, dann ist das Problem hier auch wieder das Zusammenspiel aus dem schnellen Court und den Bällen. Ja. Und ich bin einfach kein Experte, was die Bälle angeht. Aber er ist sehr gut darin, solche Sachen zu erklären. Und er sah da jetzt das Problem, dass das beides aufeinander getroffen ist. Diese eher flatterigen Bälle von den US Open auf diesen zu schnellen Court. Und dass das ein Problem eben nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Qualität gewesen ist.
Ja, und Cincinnati ist jetzt nicht langsamer. Es hat ungefähr ein Court-Pace-Rating von 42. Jedenfalls war es das letztes Jahr. Wir wissen noch nicht, ich habe noch keine Zahl gesehen von diesem Jahr. Jedenfalls war es letztes Jahr bei 42 und das war auch schon bei den fixeren Plätzen. Es gibt die, also ich erzähle tatsächlich gerne, was dieses Court-Pace-Rating angeht, erzähle ich immer wieder gerne die Schnurre, die Heinz Günther mal erzählt hat, als er erzählt hat, dass beim Fed Cup-Finale 2014, Tschechien gegen Deutschland in Prag, das Court-Pace-Rating bei 50 war und das war wohl der höchste Wert, den man damals haben durfte. Und trotzdem haben Petra Kvitova und Angelique Kerber damals eins der Matches des Jahres gespielt. Aber das war so ein bisschen der obere Rang. Das war die Eisbahn von Prag damals. Und jetzt haben wir in Cincinnati halt einfach auch nochmal so richtig schnelle Bedingungen. Und ich habe das gemerkt, weil ich halt sehr intensiv diese 10 Tage verfolgt habe, dass gute Return-Spieler ihren Vorteil gar nicht so richtig ausnutzen konnten. Und ich glaube, das ja, ich möchte keinen Indian Wells Platz. Indian Wells ist zu langsam, das ist mir auch klar. Aber wenn es sowas dazwischen gäbe, weiß nicht, eine hohe 30 oder so beim Court Pace Rating, ich glaube, das würde dann erstens vielen Spielern besser gefallen, weil sie einfach den Ball unterbringen können im Feld beim Return. Und zweitens würde es, glaube ich, auch der Qualität der Matches sehr gut tun.
Na, wir können jetzt, wenn es wirklich in Cincinnati so ist, uns auch schon ausmalen, wer da dominant sein wird, nämlich Jannik Sinner. Und Alcaraz wird das nicht gefallen. Also wir nehmen jetzt immer an, dass das höchste Witz, aber das wären dann die Voraussetzungen. Und es war jetzt eben auch spannend, wer das Turnier hier gewonnen hat, nämlich Ben Shelton, einer der schlechteren Return-Spieler, den es gibt. Ich fand, das war hier teilweise eine sehr gute Return-Leistung. Im Finale hat er dann allerdings wieder kaum eine Chance beim Return gehabt. Also es war dann ziemlich volatil, was die Leistung über die Woche anging. Das war bis auf Boko bei den Damen allerdings auch so. Also es scheint so zu sein, dass man dann eben keine konstante Return-Leistung bringen kann im Vergleich zu anderen Belegen, wo man dann über so ein Turnier auch sieht, da gewinnt dann jemand wirklich immer zwischen 45% und 55% der Punkte. Das ist hier spannenderweise nicht so gewesen und würde ich dann den Bedingungen auch zuschreiben.
Tennis Insight hat ja auch immer die Return Quality und es gab keinen Spieler dieses Mal, der eine Return Quality von über 7 hatte. Es gibt eine Skala bis 10 und da geht es dann natürlich darum, wie bringst du den Ball im Court unter, wie nah kommst du an die Linien, und niemand, auch nicht solche Leute wie Alex de Minaur, die auch darüber in ihr Spiel reinkommen, hatten einen Wert von über 7. Also es war dieses Jahr unglaublich schwierig in Toronto, und dann hat wahrscheinlich auch folgerichtig wohl der beste Aufschläger momentan gewonnen, und das war Ben Shelton. Und er hat das Finale am Ende gegen Karen Khachanov gewonnen mit 6-7, 6-4, 7-6. Ich habe heute Nacht, vielleicht schon senile Bettflucht, das Match fast komplett gesehen. Und es war kein gutes Match. Es war ein spannendes Match, es war am Ende dramatisch, aber es war kein gutes Match. Und Karen Khachanov hat seinen Aufschlag gehalten und den hat er durchgezogen. Und am Ende hat Ben Shelton hier dieses Match im Tiebreak gewonnen mit 7-3, weil er den einen oder anderen Return dann nochmal reingebracht hat. Aber er hat es verdient gewonnen, das muss man einfach auch mal dazu sagen. Und wie er gegen Taylor Fritz im Halbfinale mit 6-4, 6-3 gewonnen hat, vorher gegen Alex de Minaur, der keine Chance hatte beim 3-6-4-6. Das war beeindruckend. Und insgesamt ist Ben Shelton hier etwas gelungen, was enorm gut war. Und vor allen Dingen, er hat sich nervenstark durchgezogen. Er ist der erste Masters 1000 Champion, der auf dem Weg zum Titel 3 Entscheidungs-Tiebreaks spielen musste.
Aha, und wir können sagen, der Generationswechsel ist vollzogen. Also dieses Jahr sind die Grand Slams und Masters-Turniere fast allen Spieler aus den 2000ern gegangen. Es hält ja kaum noch jemand aus den 90ern wirklich in der absoluten Spitze mit. Klar, hier waren Khachanov und Zverev jetzt im Halbfinale und im Finale. Es ist also nicht so, dass sie gar keine Chance hatten, aber die großen Titel gehen an die 2000er-Spieler. Und bei Shelton war es ja auch zu Recht die Frage, kann er das schaffen? Ist er nicht zu limitiert, um wirklich so einen großen Titel zu gewinnen? Jetzt hat er in diesem Jahr bei den Grand Slams überzeugt, hier auch. Ist gar nicht mehr so weit zum Beispiel von einem Zverev im Race entfernt. Könnte das ja in den Top 4 im Race beenden. Fühlt sich ehrlicherweise zu hoch an für das, was er imstande zu leisten ist. Aber, und das hat er hier wieder unterstrichen, er ist ein super nervenstarker Spieler. Also er holt fast eigentlich immer das Maximum raus aus dem, was möglich ist, zumindest bei den ganz großen Turnieren. Bei den Grand Slams schafft er es, da verliert er eben gegen die wirklich absolute Spitze. Und hier hat er das auch geschafft, denn die Frage war ja bei den ganzen Absagen. Also es waren wirklich Sinner, Alcaraz, Draper und Djokovic nicht dabei. Also 4 der Top 5, nur Zverev war dabei. Die Frage war ja, wer nutzt das für sich? Eigentlich würde man sagen, das muss ein Fritz nutzen, das muss ein Zverev nutzen, es muss vielleicht eben jemand aus der Generation nutzen, endlich mal oder zum zweiten Mal jetzt wie Bachatschanow einen Grand-Slam-Titel zu holen. Und am Ende war es halt Ben Shelton, der das geschafft hat. Und das war beeindruckend. Das Match im Halbfinale hat er total an sich gezogen gegen Taylor Fritz. Den hat er wirklich über den Court gejagt. Hier im Finale war er wahrscheinlich der zweitbeste Spieler für lange Zeit des Matches und hat dann aber in den entscheidenden Momenten wieder die Nerven. Und das zeichnet ihn halt wirklich aus, dass er dann die Leistung bringt, wenn er sie bringen muss.
Kleine Side-Note, wie Taylor Fritz nach dem Halbfinale den Schläger über seinem Knie zerbrochen hat, das habe ich das letzte Mal so souverän gesehen bei Stan Wawrinka damals.
Und wer hat das probiert und nicht geschafft?
Das
André Rublev, glaube ich, ne?
Ja, genau. André Rublev hat es nicht geschafft damals. Ja, also Ben Shelton hat sich hier wirklich in enorm beeindruckender Weise durchgesetzt gegen Brandon Nakashima. Dann gab es gegen Flavio Cobolli noch ein oder andere böse Wort. Cobolli hatte ihn wohl während des Tiebreaks im dritten Satz nachgeäfft. Das fand Ben Shelton gar nicht gut, der ansonsten wohl einer der netteren Jungs in der Kabine sein soll. Was mir auch auffällt, und das können wir dann jetzt auch nochmal sagen, wo wir bei den Frauen über gesunde Trainer-Spielerbeziehungen gesprochen haben, das ist eine Vater-Sohn-Trainer-Spielerbeziehung, die auch sehr gesund zu sein scheint, weil die Mikrofone waren sehr nah dran bei Brian Shelton, seinem Vater, und es kommt nichts außer Ermutigung und das ist jetzt deine Zeit und es gibt konstruktives Feedback. Er quatscht nicht die ganze Zeit rein, wie zum Beispiel Apostolos Tsitsipas. Das sieht auch sehr gesund aus zwischen den beiden.
Er behandelt ihn wie einen Erwachsenen.
Genau.
Und das bin ich mir nicht sicher, ob wir das bei anderen Vater-Sohn-Beziehungen sehen auf der Tour. Also zumindest nicht immer sehen. Und das ist schon beeindruckend, weil Shelton Senior war ein guter Spieler auf der Tour. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Shelton Junior anstrengend sein kann, weil der ist ehrgeizig. Ich glaube auch, dass der super gut erzogen ist und freundlich und was ist, aber der ist ehrgeizig. Der will was erreichen. Der bringt, glaube ich, eine gewisse Energie mit. Und sein Vater scheint die Energie jetzt aber eher auspendeln zu können, als da irgendwie selber drauf einzusteigen. Und eben ist auch nicht so ein nervöses Wrack, wie wir das jetzt wirklich, gerade bei Tsitsipas, immer wieder gesehen haben. Ich finde das auch gut und beeindruckend. Und Shelton ist in einer gewissen Weise limitiert auf die Tour gekommen, weil ihm manche Sachen nicht so gelingen wie der absoluten Spitze, zum Beispiel beim Return oder auch die Rückhand ist nicht so toll bisher zumindest gewesen wie bei anderen. Aber er hat das auch immer sehr gut moderiert für seinen Sohn, ohne da jetzt irgendwie den Macho-Vater zu geben, sondern eher erklärend, freundlich und finde das auch eine gute Beziehung.
Gegen Alex de Minaur hat er zwischendurch mit über 230 aufgeschlagen. Das ist natürlich ein Pfund, wenn da dann der ein oder andere.
Was bitte? Und vor allem als Linkshänder. Das hat echt einen Unterschied.
Ja, genau. Und das wollte ich ausführen. Wenn dann ein Teil des Spiels vielleicht noch nicht so ausgereift ist, dann kann man den allerdings sehr, sehr gut verstecken. Und das macht Ben Shelton extrem gut, finde ich. Und dieser Aufschlag ist einfach so überwältigend für viele Spieler, dass der Rest des Spiels dann ganz kleines bisschen versteckt wird, weil ihn musst du erstmal den Aufschlag abnehmen.
Ja, und der Unterschied ist jetzt zum Beispiel auch zu einem Nick Kyrgios. Also Kyrgios ist ja auch ein bisschen limitierter Spieler mit einem fantastischen Aufschlag. Aber Kyrgios ist im Herzen ein eher passiver Spieler, der guckt, dass er die Bälle gut verteilt und rüberbekommt und dann mal irgendwie so den Stich setzt und der Stich ist dann irgendwie spektakulär und zieht dann die Aufmerksamkeit auf sich. Aber Shelton ist ein Offensivspieler, der sich auch traut, in den großen Matches offensiv reinzugehen. Und das finde ich an ihm halt beeindruckend und das wird den Leuten auch gefallen. Der sucht die Entscheidung, statt auf die Entscheidung zu warten und der legt sich damit auch auf die Nase und vergibt vielleicht auch die eine oder andere Chance, aber lässt sich davon nicht abhalten. Und das wird ihn vermutlich, wenn er das beibehalten kann und irgendwo in den Top 5 bis 10 bleibt, halt auch zu einem super beliebten Spieler machen für die Fans, die jetzt vielleicht nicht jedes Turnier verfolgen, sondern die für die großen Sachen einschalten. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass er sehr gut ankommen wird.
Er hat dann auch noch im Interview nach seinem Viertelfinale gegen Alex de Minaur gesagt, die Leute denken immer, ich habe nur meinen Aufschlag und dass ich in den langen Rallyes immer unterlegen bin. Er hatte gegen Alex de Minaur eine Bilanz, glaube ich, von 12-6 bei Ballwechseln über 9 Schlägen und das war dann auch stark. Er hat das dann mit dem Rückhandslice gemacht, sehr häufig gegen Alex de Minaur. Der kam gerade auf diesem schnellen Hartplatz dann auch sehr flach dann an. Das hat er gut gemacht und auch gegen Karen Khachanov hat er gerade im dritten Satz wieder die längeren Rallyes gewonnen, auch wenn er da vorher eher chancenlos war in den ersten 2,5 Sätzen. Und auch das ist eine vielleicht Evolution in seinem Spiel und da könnten wir dann vielleicht auch dann auf den langsameren Plätzen in der Zukunft dann von ihm ein bisschen was erwarten.
Da würde ich es nämlich auch erwarten. Ich glaube nicht, dass er jetzt bei den schnellen Belegen die langen Punkte für sich entscheiden wird, weil das sind dann häufig eher so ein bisschen die kreativeren Spieler, die improvisieren können. Ich denke eher, der wird auf den Sandplätzen da dann zum Beispiel einen Vorteil haben. Und ich erwarte bei ihm auch, dass er auf allen drei Belegen sehr gute Resultate bringen wird. Ich traue ihm absolut bei dem French Open was zu. Wimbledon sollte irgendwann für ihn klappen als Linkshänder und Hartplätze auch. Und ich glaube gar nicht mal, dass der so sehr für diese superschnellen Belege gemacht ist. Und bei dem wird es jetzt wirklich interessant. Was kann er in Cincinnati reißen? Hat der die Kraft, um das durchzuziehen? Und was kann er bei den US Open reißen? Weil das hat er uns schon bewiesen, dass er ein Grand-Slam-Spieler ist. Kann er ausnutzen, wenn ein Djokovic da, naja, vielleicht halbherzig reingeht und die Generation Zverev im Moment höchstens genauso gut ist wie er? Kann er da als Favorit Nummer 3 reingehen und das bestätigen im Halbfinale oder im Finale? Das wird super interessant.
Karen Khachanov hat der die vielleicht letzte Chance seiner Karriere verpasst, hier ein Masters 1000 Turnier zu gewinnen? Das frage ich mich jetzt. Ich habe mich hinreißen lassen, zum Kommentar zu sagen oder im Kommentar zu sagen, naja, Khachanov ist ein guter Spieler, aber er gerät an seine natürlichen Grenzen, wenn es gegen die Spieler über ihn geht und dann verliert er solche Matches. Jetzt hat er gegen Alexander Zverev das Match 7-6 im dritten gewonnen, vor allen Dingen, weil der Matchball von Alexander Zverev an der Netzkante hängen geblieben ist und nicht rübergefallen ist. Er hat es dann am Ende trotzdem gewonnen. Er hat hier das Finale erreicht, nachdem 4 der Top 5 nicht dabei waren. Ich glaube, Karen Khachanov hat ein super Turnier gespielt und auch das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, er braucht solche Turniere, er braucht solche Jaws, um dann wirklich weit, weit zu kommen, weil er ist in manchen Dingen nicht konsequent genug, möchte ich sagen, in seinem Spiel. Er hat einen guten Aufschlag, er hat eine super Rückhand, er hat eine solide Vorhand, aber es ist alles nichts Besonderes. Und das sage ich bei den Finalisten und das ist eigentlich total blöd, was ich da sage, aber trotzdem, ich hoffe, ich komme da mit nicht doof rüber jetzt.
Nö, ich glaube, er zeigt, wie eine alternative Realität ausgesehen hätte. Hätte sich diese Supergeneration nicht gebildet, um Sinner, Alcaraz, jetzt vielleicht auch Shelton, Draper, dann wäre das vielleicht die Realität gewesen, dass Khachanov regelmäßig bei solchen Turnieren das Finale erreicht, sie aber wahrscheinlich nicht gewinnt. Und als ein solider Top-10-Spieler, der vielleicht ein bisschen limitiert ist, trotzdem relativ nervenstark und ja auch einigermaßen konstant Resultate abliefert, ebenso in die Geschichte eingegangen wäre. Aber er ist halt jemand, der, glaube ich, ziemlich nah an die Grenze dessen gekommen ist, was er kann. Das ist jetzt aber auch nicht viel mehr als das, was wir gesehen haben. Und er hat auf jeden Fall profitiert für mich hier von den Bedingungen. Hinter dem ersten Aufschlag ist er überragend gewesen. Mit die besten Resultate seiner Karriere hier liefern können hinterm ersten Aufschlag. Und er hat von der Grundlinie eben so dieses klassische, konstante Tennis mit Länge, die Linien entlang, was sich jetzt nicht so spektakulär anschaut, weil es ein bisschen eintönig ist, gezeigt. Und gegen Zverev zum Beispiel hat er diese mittleren Punkte, die konstruierten Punkte, wie wir sie nennen, die hat er dann klar für sich entschieden, obwohl er jetzt beim Aufschlag höchstens auf Augenhöhe mit Zverev war und er ist ans Maximum rangekommen, aber ich glaube nicht, dass das Maximum für mehr reicht, als was er jetzt hier geschafft hat.
Das hört sich von uns beiden so abwertend an. Er hat ein super Turnier gespielt.
Ja, aber die ATP-Spitze hat auch eine Champagnerflasche aufgemacht, weil die wollten doch nicht Khachanov als Sieger haben. Und Khachanov ist ein bisschen langweiliger Typ. Der ist nett und ein bisschen langweilig und ich glaube, der hat ein paar Sachen zu sagen zu Armenien und Aserbaidschan. Ich bin da aber nicht super tief drin. Ja. keine Ahnung, wo und wie der da exakt steht, aber der ist, ist ein unscheinbarer Typ, freundliches Bärchen, aber jeder wollte doch, dass Shelton das gewinnt, außer die Radschaner-Fans oder Leute, die Shelton jetzt irgendwie nicht mögen.
Das Bärchen Karen Radschanow hat hier das Finale erreicht. Er hat im Halbfinale gegen Alexander Zverev gewonnen, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Er war hier in 1 gesetzt, er war der Einzige der Top 5. Er hat sich schwer getan in diesem Turnier und es sind schwierige Bedingungen für ihn gewesen. Er hat trotzdem das Halbfinale erreicht und war dann eine Netzkante vom Einzug ins Finale entfernt. Und da hat er gegen Linkshänder gespielt und da hätte er sicherlich auch eine gute Chance gehabt. Trotzdem hatte ich hier das Gefühl, da hat er sich nicht wirklich wohl gefühlt. Nach der Zeit, die er jetzt verbracht hat, dann auch mit dem in der Nadal Academy, und da hat er sich auch sehr positiv dazu geäußert, hat auch gesagt, er möchte gerne, dass Toni Nadal ein bisschen häufiger noch mit dazu kommt. Er hat gegen Adam Walton gewonnen, gegen Matteo Arnaldi, gegen Francisco Cerundolo nach Aufgabe 6-4-1-0. Alexei Popperin hat er in 3 Sätzen besiegt nach einem durchaus spektakulären Match, hat im 2. und 3. wirklich gut gespielt, hatte gegen Karen Khachanov eigentlich nach dem 2. Satz das Match im Griff, wie ich fand, hat das dann abgegeben, und das war dann wieder so eine Niederlage, die ihn wahrscheinlich sehr gewurmt hat, weil das war eine Niederlage aus der Kategorie, das musste nicht sein.
Ja, trotzdem ist es natürlich spannend, wenn wir uns die beiden wichtigsten Punkte dann im Tiebreak angucken. Der eine ist, wo er 3-1 führt und ein bisschen halbherzig ans Netz kommt und keinen guten Volley setzt. Den spielt er nicht aggressiv, den spielt er nicht mit der Idee, da einen Winner zu schlagen, sondern den setzt er oder lässt ihn quasi reintropfen in den Court, und der Punkt geht an Khachanov, und bei 3-4 landet eine Vorhand von ihm im Aus, weil Khachanov ihn exakt da reingespielt hat, und das sind die beiden wichtigsten Punkte im Tiebreak. Mhm. Er verliert sie exakt bei den Sachen, die er immer verliert. Und auch wenn er da sich jetzt vielleicht nicht hinsetzt und das bewusst reflektiert, wird er sicherlich an ihm arbeiten, dass es wieder dieselben Sachen sind wie immer, über die er da im wichtigsten Moment gestolpert ist. Und klar, die Bedingungen waren nicht ideal, die waren es aber auch nicht für andere. Khachanov hat da auch drüber gesprochen, hat gesagt, ja, nee, mir haben die Bedingungen gar nicht gepasst, ich habe mich dran angepasst. Also sie waren für Zverev wie für alle anderen, und er müsste eigentlich den Anspruch haben, dieses Turnier zu gewinnen, weil er derjenige ist, der, wenn die beiden Topspieler nicht dabei sind, Djokovic nicht dabei ist, der natürliche Champion hier sein müsste. Er hat es nicht geschafft, ist keine Katastrophe, ist auch kein Problem. Wie gesagt, beide Turniere hintereinander top zu bestreiten, wahrscheinlich nicht möglich. Er wird auf Cincinnati schielen. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied zu dem macht, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, aber immerhin war es mal wieder ein Halbfinale bei einem Masters. Das hat jetzt schon ein bisschen länger gedauert, und er hat natürlich eine erstaunliche Statistik geschafft. 500 Siege, haben noch nicht so viele auf der Tour hinbekommen. Das ist positiv. Negativ war, dass es exakt in diesem Tiebreak nicht geklappt hat. Natürlich, der Netzroller hätte das alles verhindert, und ich denke auch, dass er im Finale der Favorit gewesen wäre. So ist es wahrscheinlich ein Halten. Wie geht das doch immer? Kriegt das nicht hin, welches Spiel das ist, wo man hold, keine Ahnung, kriegt es nicht hin.
Weiß ich, beim Pokern oder was?
Wahrscheinlich, keine Ahnung, aber er hat gehalten, würde ich sagen, und kann wahrscheinlich einigermaßen zufrieden ins nächste Turnier gehen.
Wir sprechen schon wieder über andere Themen wie die Kuh von der Atomkraft. Wir sollten uns auf Tennis fokussieren und konzentrieren. Das steht uns tatsächlich besser. Alexander Zverev hier im Halbfinale ausgeschieden. Im Halbfinale auch ausgeschieden ist Taylor Fritz. Und ich glaube, den wird die Halbfinalniederlage mehr gewurmt haben als Alexander Zverev dessen Halbfinalniederlage, weil der hat den meiner Meinung nach natürlichen Anspruch, die Nummer 1 in den USA zu sein, und ist jetzt hier gerade mal von einem Emporkömmling ist er mal auf Normalmaß geschrumpft worden. Die Niederlage gegen Ben Shelton, die war krachend. Und Fritz hat gut gespielt. Gegen Jerzy Lehecka hat er sehr nervenstark gespielt im Achtelfinale, 7-6, 6-7, 7-6. Aber die Niederlage gegen Ben Shelton, die war krachend und so ähnlich, wie gesagt, wie er den Schläger über seinem Knie zerbrochen hat. Das war imposant. Das war wirklich, das hat mir imponiert, wie leichtfertig das aussah.
Ja, ich fand es auch viel enttäuschender als bei Zverev. Einfach, weil es ein ganz anderer Anspruch gewesen ist. Und er hat schwache turniert, das ganze Turnier. Er hat gegen Shelton und Lehecka kein einziges Break gemacht. Und das muss ihm schon gelingen. Sonst wird das nichts. Ja, vor allem das Halbfinale, wo er sich halt einfach hat rumschicken lassen von Shelton, der da offensiv übernommen hat und Fritz in die Defensive gedrückt hat. Und klar, Fritz hat auch, wie viele aus seiner Generation, diese natürliche Tendenz, sich so ein bisschen zurückfallen zu lassen und abzuwarten. Aber das reicht halt nicht gegen die Spieler in der jüngeren Generation. Und das hat man hier wieder gesehen. Und ich würde auch sagen, für ihn war dieses Turnier die vertane Chance, weil er hat auch bisher nur einen Masters-Sieg. Es werden nicht super viele dazukommen. Er war in guter Form. Das Turnier muss er aus meiner Sicht gewinnen oder zumindest das Finale erreichen. Und wenn er eine ganz knappe, enge Niederlage hat, wie es Zverev passiert ist, dann kann er sagen, ja, okay, doof gelaufen, aber er war chancenlos gegen Shelton und das ist enttäuschend.
Das war wirklich bitter. Ich glaube, die Art und Weise, wie er verloren hat, wie er von Ben Shelton über den Platz gescheucht worden ist, die hat ihm, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Und das muss ihm zu denken geben. Also Taylor Fritz hier im Halbfinale ausgeschieden gegen Ben Shelton. Es gab noch ein paar andere Spieler, über die wir natürlich auch noch ein kleines bisschen sprechen sollten. Alexei Popperin hat die erste Niederlage in Kanada erfahren in seiner Karriere. Hat gegen Alexander Zverev in 3 Sätzen verloren. Dass er überhaupt hier ins Viertelfinale gekommen ist, fand ich ziemlich stark. Er hat Holger Rune besiegt, er hat Daniil Medvedev besiegt, vorher Nicholas Arsenault, der zum ersten Mal auf der Bildfläche aufgetaucht ist aus Kanada. Aber Popperin hat hier gute Leute geschlagen und ist dem liegt Kanada.
Ja, fand ich auch beeindruckend. Vor allem das Jahr war jetzt nicht so der Knaller. Er hat irgendwie so den Sprung des letzten Sommers nicht nutzen können. Hier gewonnen, 4. Runde bei den US Open erreicht und dann am Djokovic besiegt. Natürlich mit Ansprüchen nach Australien gekommen. Das hat nicht geklappt. Monte Carlo hat dann noch ein Viertelfinale gehabt und davon ab, ziemlich unauffällig gespielt. Und dann kam er hier hin und natürlich, die Bedingungen helfen ihm hier, weil er einen super Aufschlag hat. Aber er hat hier dann auch eine Reife und Entschiedenheit gezeigt, die ich sonst ein bisschen von ihm vermisse. Und ich fand es wirklich ein gutes Turnier. Jetzt ist die Frage, passiert dasselbe wie im letzten Jahr? Er spielt 2, 3 gute Turniere und sonst sehen wir nicht viel von ihm. Es ist ehrlicherweise fast zu vermuten. Und er hat auch hier gegen Zverev dann so ein bisschen nachgelassen und die Fehler im entscheidenden Moment gemacht. Aber es war zumindest ein Unterstreichen dessen, dass er in Kanada ein relevanter Spieler ist.
Das passt auch so gut auf eine Visitenkarte oder so. Alexei Popperin in Kanada, ein relevanter Spieler. Ich habe gerade mal nachgeguckt, im Race ist er jetzt auf Platz 42. Also seine Saison kann wirklich als unauffällig bezeichnet werden, nachdem er die Punkte für Toronto, und das waren für Viertelfinale 200 Punkte, nachdem er die bekommen hat. Also er war vorher ein wirklich unauffälliger Spieler in dem Jahr.
Ja, aber das zeichnet auch seine Karriere so ein bisschen aus. Also er spielt natürlich spektakulär, wenn es ihm gelingt. Aber wenn er verliert, dann tut er es häufig halt jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo es einem wirklich in Erinnerung bleibt, sondern dann macht er viele Fehler, dann geht es relativ schnell, dann beißt er sich nicht richtig in diese Matches hinein. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, der von ihm bleibt.
Alejandro Davidovic Fokina, über den würde ich auch gerne nochmal sprechen, weil auch der hat gerade
12:30 Uhr arbeitet. Oder was soll das?
Was hast du gesagt?
Der nur ab 12:30 Uhr arbeiten
genau,
möchte.
Genau, genau, der nur ab 12:30 Uhr arbeiten möchte. Der hat hier auch im Achtelfinale verloren gegen Andrei Rublev, nachdem er aufgeben musste. Zeigt aber hier wieder enorm gute Hartplatzform. Und er ist jetzt unter den Top 20 im Race, er ist unter den Top 20 dann auch in der Weltrangliste. Seine Beschwerde, dass er nicht um 11 Uhr spielen wollte oder dass er als einziger um 11 Uhr spielen wollte, werte ich jetzt mal als albern, da habe ich dann eine ähnliche Auffassung wie Dan Evans, der gesagt hat, 80% der Menschheit steht um 9 Uhr auf oder um 8 Uhr auf.
Ja, und ihr seid aber beide auch Sozialdemokraten, das darfst du nicht vergessen. Ne? Da guckt man, glaube ich, anders auf sowas.
Ja, auf jeden Fall, Davidovic Fokina hat hier ein gutes Turnier gespielt und ich finde es erstaunlich, wie unterhaltsam sein Tennis auf diesen Hartplätzen ist.
Da hat jetzt auch, wenn wir die kurze Pause hatten, wieder super gespielt, hat dann das Finale in Washington mal wieder auf Maximum oder maximal tragische Weise verloren. Ist trotzdem diesem Jahr ein Top-20-Spieler. Aber irgendwas geht immer schief. Sei es ein Finale, sei es sowas, sei es die Geschichte, wo er dann wegen seiner Hochzeit aus dem Turnier rausgezogen hat. irgendwie tut er einem leid, aber er ist halt auch super begabt. Also normalerweise irgendwas Großes sollte ihm in seiner Karriere noch gelingen. Und mal gucken.
Also die Bilder in Washington waren trotzdem herzzerreißend, wo er nach dem verlorenen Finale da auf der Bank saß und nach 3 Matchbällen da bitterlich am Weinen war. Er ist der wohl beste Spieler momentan, der noch nie ein ATP-Turnier gewonnen hat. Das war schon tragisch.
Ja, und es wird ihm noch gelingen, da bin ich mir relativ sicher.
Ich bin mir da eigentlich auch sicher, dass ihm das noch gelingen wird. Haben wir noch Spieler, über die wir sprechen müssen?
Oh, wir können noch kurz sagen, dass Vasek Pospisil zurückgetreten ist, mit weniger Fanfaren als Eugenie Bouchard. Ja. Aber der wird uns wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Form erhalten bleiben, wenn er da weiter in dieser PTVA-Geschichte mitmischt.
Davon gehe ich aus, dass wir den Namen nicht vergessen werden, Vasek Pospisil, der hier zurückgetreten ist. Was wir noch sagen können, Novak Djokovic wird auch Cincinnati nicht spielen. Er hatte ja immer angekündigt, er wird nur noch die Turniere spielen, die für ihn interessant sind, beziehungsweise für die er sich motivieren kann. Cincinnati scheint es nicht zu sein und ich bin sehr gespannt, wie er dann bei den US Open auftreten wird, weil so richtig viel Vorbereitung seit Wimbledon hat er dann nicht.
Ich habe eine Jahresvorschau gesagt, dass es gewinnen dann zurücktritt. Es wird schwer. Also vielleicht spielt er sowas wie Winston-Salem. Ich fände es kurios, wenn das tun würde. Ich glaube, er hat einfach null Bock, nachdem er gemerkt hat, dass er in Wimbledon doch einfach körperlich und spielerisch ein Stück davon entfernt ist. Ich glaube, der ist am Überlegen, wie er das alles im Moment gedenkt zu gestalten. Der wird sicherlich antreten. Aber ob er jetzt wirklich den Titel gewinnt, ich glaube es eher nicht.
Ich glaube es auch nicht momentan. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, bevor ich meinen Text sage, den nächsten Podcast gibt es am Dienstag in der Quali-Woche von den US Open, wo auch dann das Mixturnier stattfinden wird, weil das Finale hier wird am Montag dann ausgetragen werden und dann werden wir am Dienstag, Mittwoch dieses Mixturnier erleben bei den US Open. Also wieder ein kurioses Datum, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky finally wieder. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.